So, schönen guten Tag alle zusammen. Herzlich willkommen zur Visio-Session hier auf den Tech Days. Mein Name ist Chanel Illich. Wie Sie unschwer merken, werde ich es nicht versuchen in Schweizerdeutsch. Ich bleibe beim Hochdeutschen. Und ich habe das große Vergnügen, Ihnen ein bisschen was zum Thema Visio und Visio-Programmierung zu erzählen. Es ist immer so ein Punkt, wo man bei, wie ich sie immer liebevoll nenne, den Ungläubigen erstmal auch wirklich ungläubige Blicke endet, wie Visio-Programmierung, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Das ist ja nur so ein bisschen Bildchen-Platzieren-Tool und sowas. Ja, das kann Visio sein. Visio kann auch, sagen wir mal, ein bisschen mehr als ein Clipart-Tool sein, wenn man es als solches verwendet. Wie viel mehr Visio sein kann, das werde ich im Rahmen dieser Präsentation zeigen. Wie wir sehen werden, Visio ist eigentlich überhaupt kein Produkt. Und kleiner Seitenhieb, Microsoft hat lange gebraucht, um das zu merken. Was Microsoft da eigentlich im Jahr 2000 übernommen hat mit der Übernahme der Visio Corporation, war eine Grafik-Engine, die zufällig auch als Produkt existiert. Wie wir aber sehen werden, existiert oder funktioniert diese Engine oder ist diese Engine auch als Entwicklerkomponente einsetzbar, ansteuerbar, anprogrammierbar. Wenn man dann ein bisschen tiefer bohrt, findet man irgendwann ein Objektmodell von Visio und fängt an zu programmieren. Und das ist dann meistens der Punkt, wo ich dann die ersten Rückmeldungen in den Newsgroups und sowas bekomme. Da fehlt ja die Hälfte im Objektmodell. Das ist so ziemlich genau auch richtig. Und dass das kein Fehler ist oder kein Mangel ist am Produkt, sondern wo das ist, das werden wir auch im Rahmen dieser Präsentation sehen. Das Erstellen von Dateien, Diagrammen oder Grafiken allgemein ist ja nur ein Punkt. Und ein Thema, das muss man leider wirklich zugeben, wo Visio in der Vergangenheit einfach noch einen Baustein hatte, der fehlte, war das Publizieren dieser Darstellungen. Das Bereitstellen dieser Darstellungen für Anwender, die nicht zwangsläufig ein Visio haben müssen. Ja, da gab es diverse Technologien und Techniken wie einen Viewer und HTML-Export. Aber das war alles nicht so richtig das, was man eigentlich nutzen wollte. Und wir werden auch im Rahmen dieser Präsentation sehen, wie in Kombination mit SharePoint 2010 Visio-Diagramme publiziert und bereitgestellt werden können. Da gibt es ein paar kleine technische Bedingungen, die wir aber auch mit ansprechen werden. So, dann würde ich sagen, legen wir erstmal los. Das ist nochmal der ganze Vortragstext. Aus dem Vortragstext möchte ich eigentlich nur zwei, drei Punkte hervorheben. Und nein, wir lesen ihn nicht vor. Erstens, Visio ist eine Grafik-Engine. Ganz, ganz wichtig. Denken Sie bei Visio nicht unbedingt als Produkt, denken Sie als Engine. Der Vorteil für Sie als Produkt ist, bei den meisten Kunden und bei den meisten Clients ist Visio schon als Komponente mit drauf und kann also genutzt und angesteuert werden. Zweitens, Visio ist auch eben als Produkt verfügbar. Das heißt, viele der Basisfunktionen, die man so üblicherweise bei einer Visualisierung braucht, das kann das Tool out of the box. Das muss ich nicht separat programmieren. Und drittens, in Kombination mit den Visio Services, Komponente von SharePoint, habe ich auch einen Publikationsmechanismus für meine Diagramme, bei denen der sich die Dateien ansieht, nicht zwangsläufig ein Visio oder einen Visio Viewer haben muss. Das Einzige, was als Komponente tatsächlich zwingend nötig ist, ist einer der unterstützten SharePoint-Browser. Nur, wo setze ich Visio ein? Das ist auch immer so eine klassische Frage. Nun, Netzwerkportale. Bis hin zu Netzwerkmonitoring sind bei einigen Großkunden Lösungen im Einsatz, unter anderem einige Banken in Deutschland. Die haben wirklich große Visio-Diagramme, wo sie ihre gesamten Rechenzentren sehen und dann auch sehen, wie geht's denn den einzelnen Servern, den einzelnen Rechnern. Prozess- und Geschäftsprozessportale, das ist ein Thema, das ist so alt wie Visio selber. Geschäftsprozessdokumentation mit Visio, ja. Portale bis jetzt, ja, also so ein bisschen HTML-Export, aber dann war's das auch. Wir werden sehen, wie das in der 2010er-Plattform funktioniert. Dann natürlich alles, was um Visualisierung von Infrastruktur sich dreht. Active Directory, SharePoint, sonstige Komponenten. Denn grundlegend ist Visio eigentlich ein, und das werden wir auch technisch sehen, tatsächlich objektorientiertes Grafiktool, eine Grafik-Engine, bei der ich vordefinierte Klassen, sogenannte Shapes, habe, die ich dann per Code ansteuern, mit Daten befüllen oder sogar dazu bringen kann, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen, wenn ich weiß, wo ich ansetzen muss. Und wie gesagt, jede beliebige Art von grafischen Visualisierungen. Das mit Sicherheit abgefahrenste, was ich je mit Visio gemacht habe, war eine Treibstofflusssimulation für den Kampfjet Tornado bei der deutschen Aerospace. Und ja, das lief auch mit Visio. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was man täglich mit Visio macht, aber es zeigt, wie weit man diese Engine bringen kann. Wieso Visio? Nun, Erstens, es ist eine fertige grafische Engine, die als Produkt auch meistens schon auf den Desktops verfügbar ist. Zweitens, Visio einzubinden und anzubinden ist extrem einfach. Visio ist unter anderem als ActiveX-Control, als Drawing-Control verfügbar. Wir werden sehen, welche Bedingungen das mit sich hat. Dann, ich kann Visio direkt zum Beispiel von einer Windows-Applikation aus ansteuern. Visio stellt ein COM-Objektmodell bereit. Und ich kann natürlich Visio durch eigene Lösungen, durch eigene Module erweitern, indem ich Add-ins erstelle mit Visual Studio. Ich werde es hier am Beispiel von Visual Studio zeigen. Allgemein gesagt ist Visio nichts anderes als eine 2D-Engine, also 2D-Grafik-Engine für Geschäftsdiagramme. Zeichenprogramm ist Visio eigentlich überhaupt keins. Ja, da sind ein paar Zeichenfunktionen drin, die man auch per Code ansteuern kann, aber dafür ist Visio eigentlich nicht gedacht. Und es ist damit tatsächlich ein Office-Tool und eine Office-Applikation gleichzeitig und eine Komponente von Softwarelösungen, und da wird Visio auch sehr, sehr häufig eingesetzt. Was man meistens findet, ist in irgendeiner Form ein bisschen Sample-Code in VBA, VB, C-Sharp, was auch immer. Und dann fängt man an, so bestimmte Sachen zu suchen. Wo ist bitteschön die Breite eines Shapes? Wo finde ich die Höhe eines Shapes? Diese Sachen finde ich nicht im Objektmodell. Und sie sind tatsächlich so direkt über eine Eigenschaft auch gar nicht erreichbar. Was ich dazu wissen muss, ist, dass Visio eigentlich zwei Programmierumgebungen und Schnittstellen in sich vereint. Die eine, ja, das ist das normale COM-Objektmodell. Und die andere, das ist die Shapesheet Engine, die eigentliche Basis von Visio. Das werden wir im ersten Teil uns ansehen. Und da werden Sie auch sehen, wie viel man da schon an Logik, an Intelligenz in die Komponente einbetten kann. Dann das, was man so üblicherweise findet, das Objektmodell, also Visio Automation. Da werde ich ein paar mögliche Ansätze zeigen, wie man Visio in eigene Lösungen einbetten kann. Und ich werde zeigen, wie es möglich ist, Visio auch komplett in eine eigene Lösung quasi einzuversenken, nämlich mit dem Visio Drawing Control. Ich werde auch immer wieder ein paar Begrifflichkeiten und auch ein paar Versionsbedingungen mit erwähnen. Wie nutze ich es? Wo nutze ich es? Was kann ich mit dem Visio Drawing Control alles tun? Und zu guter Letzt dann die Publikation, also das Bringen von Visio-Dateien in eine SharePoint-Umgebung. Welche Bedingungen, was muss dann sonst noch installiert sein, etc. etc. Und das werden wir uns alle im Laufe des Vortrags kurz ansehen. Ich werde übrigens am Ende dann auch nochmal eine kleine, wie man so schön auf Deutsch sagt, Q&A-Session machen. Insofern also Fragen gerne jederzeit, aber auch dann am Ende gerne noch. Fangen wir erstmal an mit dem, was Visio eigentlich zu Visio macht. Nämlich dem Shapesheet. Was ist das Shapesheet überhaupt? In älteren Versionen von Visio hat der eine oder andere vielleicht schon mal im Fenstermenü dieses kleine Einträgchen Shapesheet-Anzeigen gesehen, einmal angeklickt, dann kam irgendwas hoch, das hat man schnell wieder geschlossen und gesagt, oh Gott, das ist ja irgendwas ganz Gemeines gewesen. Nein, eigentlich nicht. Was Sie da gesehen haben, war Ihr Shape, nur in einer anderen Ansichtsform. Das Shapesheet ist die erste essentielle und älteste Programmierumgebung in Visio. Die allererste Alpha-Version von Visio bestand aus einer Excel-Datei, aus der die Visio-Engine dann gefüttert worden ist. Dieses Shapesheet ist eine tabellenartige Darstellung und ist eine Interpretation ihres Shapes, so wie Visio das Shape sieht, nämlich als eine Fülle von verschiedenen Parametern, als Programmierer könnte man auch sagen Properties. Nur, so wie ich in Excel mit Formeln und Funktionen Logik einbetten kann, so kann ich das im Shapesheet auch. Deswegen sage ich auch immer ganz gerne, Visio ist wie ein grafisches Excel. Die Formeln in Excel bewirken mathematische Kalkulationen. Die Formeln in Visio bewirken grafisches Verhalten oder Darstellung. Alles, was der Anwender tut, auch wenn er in der Oberfläche nur Shapes verschiebt oder einfärbt, bewirkt in Wirklichkeit Formeländerungen und Werteänderungen im Shapesheet. Er sieht es nur nicht unbedingt. Power-User und Programmierer arbeiten tatsächlich meistens direkt im Shapesheet. Wie wir sehen werden, die Logik, wenn man das einmal verstanden hat, und das ist nicht etwas, wo man wirklich lange braucht, ist das Shapesheet unheimlich schnell und einfach zu verstehen. Ein paar Begrifflichkeiten im Vorfeld. Erstens, der Inhalt einer Zelle im Shapesheet heißt immer Formel. Egal, ob da eine Ziffer oder eine echte Formel drin steht. Wir werden noch Beispiele dafür sehen. Zweitens, eine Formel kann als Formel oder als berechneter Wert eingesehen oder ausgelesen oder eingetragen werden. Das sagt Ihnen jetzt vielleicht noch nicht viel, das wird es aber in wenigen Augenblicken, wenn ich Visio hochfahre. Und Das ist das, was ich in Entwicklerkursen immer mit lang leben die USA bezeichne. Das Shapesheet ist ein bisschen USA-lastig. Wenn ich ihm nichts explizit dazu sage, geht es immer von Inch aus. Ist so. Deswegen muss man im Shapesheet oder tut gut daran, immer auch eine Maßeinheit mit anzugeben. Das Schöne am Shapesheet ist, das Shapesheet versteht Maßeinheiten und zwar eine unglaubliche Menge. Maßeinheit kann sein, natürlich Millimeter, Kilometer, Zentimeter, Inch. Maßeinheit kann aber auch sein Tage, Wochen, Stunden, Sekunden etc. Das heißt, ich kann tatsächlich eine Dauer in eine entsprechende grafische Darstellung einfach dadurch einstellen, dass ich den Wert ins Shapesheet eintrage. Und genau wie in Excel besteht ein Shapesheet aus Zellen und Zellbezügen. Also Formelprogrammierung heißt, es gibt kein $B, $7, aber wie wir sehen werden, ein Cells, Row etc., mit dem ich das Ganze ansteuern kann. Und das sehen wir uns jetzt mal live im Produkt an. Übrigens, alles, was ich hier zeige, kann jeder mit einer einfachen Visio-Installation nachmachen. Ich verwende hier keine vorbereiteten oder irgendwelche Demo-Dateien. So, was ich hier laufen habe, ist eine Visio 2010 Premium Edition. Alles, was ich hier zeige, funktioniert eigentlich schon mit einer Visio 1.0 oder, naja, 1.0 vielleicht nicht, aber mit einer 5.0 oder 2000. Ich werde aber noch genauer erläutern, wo die Unterschiede in den Versionen und Editionen sind. Und ich fange jetzt erstmal an mit einer leeren Zeichnung auf einem leeren Arbeitsblatt und tue das, was man normalerweise als Anwender eigentlich nicht tun sollte. Ich male nämlich tatsächlich. Die Maltools sind in Visio drin. Sie sind allerdings nicht für den Endanwender gedacht, sondern eigentlich für den Shape-Entwickler. Und wir werden sehen, dass sie jetzt schon wirklich ein Shapesheet entwickelt haben. Die Frage ist bloß, wo sehe ich das? Damit das, was hier gezeigt wird, auch bei Ihnen geht, müssen Sie Visio in den Entwicklermodus versetzen. Datei, Optionen und dann unter Erweitert, ziemlich weit unten, findet sich im Entwicklermodus ausführen. Das hat auch einen bestimmten Grund, dass man es dem Endanwender nicht zu einfach macht. Was dann passiert ist, dass der Entwickler-Tab eingeblendet wird, der mir die ganzen schönen und wichtigen Funktionen zeigt. Unter anderem habe ich dann auch im Kontextmenü den Eintrag Shapesheet anzeigen. Und das machen wir jetzt mal. Das ist Ihr Shape. Das ist unser Rechteck. Allerdings nicht so, wie es der Endanwender sieht, sondern so, wie Visio darauf sieht. Und wenn wir uns jetzt mal das Shapesheet ein bisschen aus der Vogelperspektive ansehen, wenn wir sehen, es besteht aus Abschnitten. Der erste heißt Shape Transform. Der zweite heißt Geometry. Der dritte heißt Protection, Miscellaneous und so weiter und so weiter und so weiter. Jeder dieser Abschnitte steuert einen bestimmten Aspekt meines Shapes. Zum Beispiel steht die Breite meines Shapes tatsächlich in Millimetern in der Width-Zelle. Da ist meine Width-Property vom Shape. Die Height-Zelle enthält die Höhe. Übrigens, nach vielen glücklosen Versuchen ist das Shapesheet seit Visio 2003 Gott sei Dank unübersetzt geblieben. Also es ist komplett und nur Englisch. Glauben Sie mir, Sie wollen nicht wissen, was für Übersetzungen die da teilweise drin hatten. Also meine Lieblingsanekdote ist, in Visio 2000 gab es tatsächlich einen Menüpunkt, der hieß im Englischen Print to File und Print to Clipboard. Was stammt im Deutschen? Drucken nach Aktenschrank und Drucken nach Klemmbrett. Kein Witz. Das Ideen ist mittlerweile entfernt worden. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Das Shapesheet ist komplett Englisch. Was ist da wichtig? Das Komma ist der Punkt. Das ist eigentlich der einzige wichtige Punkt aus der Shapesheet-Lehre. Das heißt, wenn ich hier 20,4 habe, dann steht da 20.4. Und jetzt kommt auch der Punkt Formelansicht oder Wertansicht. Hier sehen wir die Formelansicht. Woran kann ich das sofort sagen? Weil zum Beispiel der Inhalt der Zelle LogPinX Width mal 0,5 heißt. Und da sehen wir schon die erste Zellreferenz, denn das hier ist nur eine Referenz auf die Zelle Width hier und sagt, gib mir die Hälfte davon. Was der Punkt tut, was die Zelle tut, erkläre ich nachher noch. Gleiches gilt hier. Und das sehen wir uns jetzt mal parallel an, nämlich Shapesheet auf der einen Seite und Shape hier unten. Ich sagte ja, alles, was der Anwender tut, bewirkt eine Änderung im Shapesheet. Achten Sie mal auf den Inhalt der Zelle Width. Gleiches gilt natürlich für damit verbundene Zellen wie PinX etc. etc. Dann der Abschnitt Geometry. Das ist wirklich wie eine Malen nach Zahlenanweisung. Machen wir das mal ein bisschen kleiner hier. Ich fange hier an ziehe eine Linie bis dahin, ziehe eine Linie bis dahin, ziehe eine Linie bis dahin und kehre zum Ursprung zurück. Das ist wirklich eine Malanweisung. Da das aber alles Zellen sind, die ein Vielfaches von Höhe und Breite sind, wird jede Größenänderung auch eine automatische Rekalkulation all dieser Zellen bewirken. Mit dem Ergebnis, die Grafik passt sich an. Wichtiger Punkt für Sie, das können Sie beeinflussen per Code. Und nicht nur per Code, sondern auch per Shapesheet-Programmierung. Ich kann nämlich sagen, warum sollte das hier eine Linie sein? Ändern wir es doch und sagen, das ist ein Bogen. Und zwar mit einer Abweichung von 5 mm. Ich ändere die Berechnungsanweisung und automatisch reagiert das Shape. Wie viel Logik ich da hineinbetten kann, möchte ich an einem ganz einfachen Beispiel zeigen. Und zwar, ich lasse mal alle anderen Abschnitte kollabieren und gehe zu dem Abschnitt, der so bestimmte Sachen wie die Farbe, die Schattenfarbe und sowas steuert. Das ist der Abschnitt Fill Format. Und da gibt es eine Zelle, die heißt Fill 4GND. Das ist gleich die erste. In der guten alten Zeit, als Drucker noch keine 2400 dpi hatten und wir noch keine 16,7 Millionen Farben hatten, hatten wir trotzdem ein Problem. Hellblau und hellgrün sieht auf einem Drucker immer ziemlich gleich aus, wenn er schwarz-weiß ist. Das hat Visio damals berücksichtigt und hat so 15 eindeutige Farbcodes definiert, die auf einem Schwarz-Weiß-Ausdruck tatsächlich noch unterscheidbar waren. Und das sind exakt die Farbcodes von 0 für schwarz, 1 für weiß. Und dann geht das Ganze einfach weiter. Bis zu 15, dann wären es Grauschattierungen und dann switcht er automatisch auf RGB um. Das ist aber seit Visio 2000 erst dran. Das ist aber nicht nur eine Zahl. Ich kann hier eine richtige Formel einbetten. Und zwar öffne ich mir hier mal das Shapesheet und mein Shape und sage jetzt hier, if, so, Neuerung für den Entwickler und auch dringend überfällig. Ich habe hier eine Code IntelliSense und Code Completion. Ich kann es entweder so eintippen oder viel schöner in den Formel-Editor wechseln. Und dann kriege ich alles, was ich brauche. Sofern ich jetzt die Tastatur mal richtig einstelle. So, if und dann width kleiner 50 mm, dann 2, sonst 1. Wer schon mal eine Excel-Funktion eingegeben hat, dem wird das sehr bekannt vorkommen. Funktionsname, Klammer auf und dann die Parameter, die dafür nötig sind. So, Klammer zu, Enter. Und was passiert? Naja, das Shape wechselt erstmal auf die Farbe Weiß, denn es ist ja, wie wir hier sehen, tatsächlich deutlich breiter als 50 mm. Und da passiert auch nichts, solange das Shape über 50 mm bleibt. So wie es aber unter 50 mm fällt, wechselt es automatisch seine Farbe. Simple Funktion, wie viel Zeilen Code habe ich dafür geschrieben? 0. Die Logik ist im Shape. Was brauche ich, um das weiterzugeben an jeden Anwender? Ein Visio und das Shape. Keinerlei Code, keinerlei Codebibliotheken oder ähnliches. Wie weit kann ich mit dem Shapesheet gehen? Nun, das Shapesheet ist bezogen auf ein Shape. Die Zellformeln und Funktionen basieren und gucken auf das Shape insgesamt. Ja, ich kann Referenzen auf ein anderes Shape in der gleichen Datei bis zur Dateiebene machen, aber das Shapesheet endet spätestens an der Datei. Es ist auch eigentlich gedacht für das Shape selber. So Intershape-Referenzen sind möglich, aber immer schwierig oder eher komplex zum Handhaben. Das Shapesheet selber hat hunderte von Funktionen. Dazu gehören mathematische, dazu gehören trigonometrische, dazu gehören geometrische, logische, relationale, eigentlich alles, was ich brauche, um grafisches Verhalten im Shape zu erreichen. Das, was ich gezeigt habe, war eine der simpelsten Aufgaben. Alles, was mein Shape definiert, bestimmt und ausmacht, finde ich im Shapesheet. Mit einer Ausnahme. Der Text, der in meinem Shape steht, der steht nicht im Shapesheet. Deswegen ist er als Shape.Text Property im Objektmodell verfügbar. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen warum, ist aber gar nicht so abwegig. Warum? Der Text eines Shapes kann ja nicht nur ein simpler Text sein, sondern er kann ja auch eine Feldfunktion sein, die auf eine Zelle im Shapesheet mit einer beliebigen Kalkulation referenziert. Da steht nicht nur Verweis auf eine Zelle, sondern Zelle mal sowieso minus sowieso geteilt und schon habe ich eine komplexe Funktion, die man so einfach in einer Zelle nicht abbilden kann. Ist ein Feature-Request seit 1850, dass wir das endlich mal im Shapesheet kriegen. Microsoft arbeitet seit 1850 dran. Wie gesagt, alles, was das Shape ausmacht, steht irgendwo im Shapesheet. Auch ein wichtiger Punkt. Ohne Ausnahme, jedes Shape, das auf einem Zeichenblatt landet, und alles, was auf einem Zeichenblatt landet, ist ein Shape, kriegt von Visio eine automatische ID verpasst. Das kann ich nicht beeinflussen. Diese IDs sind bis zur Ebene des Zeichenblattes eindeutig. Das heißt, es gibt nur ein Shape mit der ID 1, nur ein Shape mit der ID 2, nur ein Shape mit der ID 3 und so weiter. Wichtig, das Shape hat zwei Namen. Einen kann ich ihm beliebig selber geben, Prozess, Dreieck, Rechteck, sonst was. Und einen internen Namen, der heißt immer Sheet Punkt und dann die ID des Shapes auf diesem Zeichenblatt. Wichtig, die ID kann sich natürlich von Zeichenblatt zu Zeichenblatt ändern. Wenn die ID 5 schon auf einem Blatt belegt ist, wird das Shape dann dort die ID 6 bekommen. Die IDs müssen nicht übereinstimmen. Also das Shape kann extern durchaus Prozess Punkt 3 heißen, aber intern Sheet Punkt 5 als ID haben. Spricht nichts dagegen. Und das Shapesheet ist immer die Ansicht eines Shapes aus der Power-User- oder Entwicklerbrille. Shapesheet-Referenzen können auf andere Shapes und Zeichenblätter gehen, aber niemals die Datei verlassen. Ich kann also nicht sagen Documents oder Files, Punkt irgendwas. Ich kann aber innerhalb der Datei auf alles andere Bezug nehmen. Ein kleiner Hinweis. Das erste Shape auf dem Zeichenblatt erhält, und das sehen wir hier bei den Entwickler-Tools, die... Habe ich hier schon eins? Erhält die ID 1. Das ist aber eigentlich so rein aus Entwicklersicht unlogisch. Wo ist 0? Warum beginnt die ID nicht bei 0? Das tut sie tatsächlich. Allerdings ist Sheet.0 nicht ein Shape, sondern das Zeichenblatt. Denn auch das Zeichenblatt ist für Visio nur ein sehr ungewöhnliches Shape mit einem eigenen Shapesheet, in dem dann so Sachen wie zum Beispiel die Blattbreite, die Blatthöhe, der Maßstab der Datei und Ähnliches festgehalten werden. Und natürlich kann ich mich von dem Shape auf dieses Shape beziehen und sagen, Shape, du platzierst dich bitte exakt in der Mitte des Zeichenblattes. Sheet.0, Ausrufezeichen, Page Width. Und das Shape rutscht in die Mitte des Zeichenblattes oder wie hier an das Ende des Zeichenblattes. Ja? Was er hier auch gemacht hat, ist, er hat Sheet.0 durch The Page ersetzt. Das ist einfach nur ein interner Name. So, soweit zu Shapesheet und Intershape-Referenzen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu unserem Shape. Ich hatte vorhin gesagt, dass das Shapesheet eine ganze Menge von Funktionen beinhalten kann. Unter anderem logische Funktionen. Nun, das Shapesheet kennt eigentlich nur Zahlen. Ein Text ist nur eine sehr ungewöhnliche Zahl. Der logische Wert oder der logische Datentyp ist dem Shapesheet eigentlich nicht bekannt. Sie sehen da zwar false und true im ersten Abschnitt, aber das ist eigentlich eher so, damit es dem Auge netter gefällt. Was das Shapesheet intern kennt, ist nur 0 und ungleich 0. 0 ist false, der eine definierte Wert für false. Alles ungleich 0, positiv, negativ, mit Komma, ohne Komma, ist alles true. Das heißt, wenn ich hier auf zum Beispiel log with gehe, das ist eine visiologische Zelle. Das heißt, da steht entweder 0 oder irgendwas ungleich 0. Wir erkennen, dass das hier auf true gesetzt worden ist, daran, dass hier diese Anfasselemente grau werden. Das heißt, die Zelle steuert in dem Falle, ob der Anwender über die Oberfläche die Breite des Shapes verändern kann. Und das kann natürlich wieder entweder direkt ein Wert sein oder eine Formel, die aus anderen Zellwerten ihren Wert sich holt. Ein einfaches Beispiel ist auch die Vermengung von Verhalten mit Daten. Einer der großen Unterschiede zwischen Visio und Zeichenprogrammen ist ja, dass ich auch Daten in meine Shapes einbetten kann. Und ich kann natürlich sagen, dass das Shape seine Breite aus einer Datenstruktur, die ich zum Beispiel aus SQL-Server, SharePoint oder sonstigen Datenquellen befülle, holt. Das heißt, ich sage hier, die Width-Zelle bezieht sich auf eine Shape-Datenzelle im Hintergrund. Man muss jetzt kein großer Shapesheet-Superexperte sein, aber Grundlagenwissen und Verständnis zum Shapesheet sind absolut unerlässlich, um in Visio-Programmierung überhaupt weiterzukommen. Denn wie gesagt, vieles von dem, was in Visio in einem Shape verfügbar ist, habe ich auch nur verfügbar über oder im Shapesheet. Wir haben das vorhin hier über den Geometry-Abschnitt gesehen. Ach so, auch so eine kleine, eigentlich logische, aber auf den ersten Augenblick seltsam anmutende Eigenheit von Visio. Es gibt im Geometrieabschnitt die No-Fill, No-Line und No-Show-Zelle. Die Logik dahinter ist, wenn die No-Show-Zelle auf False steht, dann wird nicht gefüllt, also gefüllt. Warum? Weil es unendlich viele Möglichkeiten für den Wert True gibt, aber nur einen für False, nämlich 0. Und ich kann in solche Zellen beliebig 0 oder True oder False eintippen. Es wird beides das gleiche Ergebnis zur Folge haben, nämlich das Shape füllt oder füllt eben nicht. So, und hier jetzt mal ein kleiner Hinweis darauf, was passiert, wenn ich vergesse, hier die Maßeinheit mit anzugeben. Es kommt auf die Zelle an. Im Shape Transform und Geometry Abschnitt passiert nichts. Visio weiß, das Zeichen dort ist auf Millimeter eingestellt und wird das automatisch korrigieren. Wenn ich hier aber die falsche Zelle angebe, würde er hier automatisch 5 Inch nehmen, was ziemlich viel ist. Und dann würde das Shape nach unten hin ziemlich explodieren. Also wenn Sie grafisches Verhalten bekommen, was Sie sich nicht so vorgestellt haben, gucken Sie mal, ob Ihre Einheiten entsprechend stimmen. Die Grundlage des Shape Sheets ist dann auch das, was man natürlich im nächsten Schritt auch in Visio mit einbetten möchte. Ich meine, ich male ja nicht in Visio meine Diagramme, weil ich die PC-Shapes so hübsch finde, sondern weil ich da Realdaten mit verbinden möchte. Und diese Realdaten, dafür hat Visio auch einen expliziten Speicher vorgesehen, nämlich den sogenannten Shape-Daten oder Shape-Data-Abschnitt. Und im Gegensatz zu den Abschnitten, die immer da sind, kann der da sein, muss aber nicht. Und ich wähle hier Abschnitt einfügen Shape-Data. Und dann habe ich das, was der normale Endanwender als Shape-Daten-Element sieht. So sieht das für den Anwender aus. Für uns ist es einfach nur eine Zeile im Shape-Data-Abschnitt. Und auch wieder eine Schönheit bei Visio. Ich kann sogar sagen, welchen Datentyp der Anwender hier eingeben darf. Das kann nämlich entweder sein, er darf irgendeinen einzeiligen Text eingeben, oder eine fixe Liste, das heißt, er darf gar nicht eingeben, er muss einen Wert auswählen. Oder eine Zahl, ein boolscher Wert, eine variable Liste, also wähle was aus oder gib was Neues ein. Datum, Zeitdauer oder Währung. Das heißt, ich kann durchaus sagen, diese Zeile oder diese Breite steht für 5 Wochen. Projektplanung damit, sehr, sehr einfach zu machen. Und genau das möchte ich hier mal kurz zeigen. Ich sage hier 1 und sage hier jetzt 20 mm, 40 mm und 60 mm und sage in der Breitezelle, bitte nimm deinen Wert aus dieser Zelle. Na, falsche Zelle. Nehmen wir die Value. So, und dass das wirklich funktioniert, sehen wir daran, dass das Shape kollabiert. Ich korrigiere das jetzt hier mal auf einen Initialwert. Und jetzt kann der Anwender tatsächlich hier auswählen und das Shape wird seine Breite annehmen. Und hier sehen Sie, was passiert, wenn Sie die Maßeinheit vergessen. Das Shape reagiert richtig. Wie gesagt, lang lebe Amerika. Im Hintergrund steht da nämlich 40 Inch. So, soweit also die Grundlage vom Shape Sheet. Wichtig, viele Eigenschaften des Shapes, Farbe, Breite, Höhe, Daten etc. sind nur über das Shapesheet erreichbar und es gibt keinen expliziten Properties im Objektmodell dafür. Farbe zum Beispiel, Breite, viele der Schutzfunktionen, die einstellen, was der Anwender in der Oberfläche nicht machen kann, Breite ändern, Höhe ändern und so weiter, oder Shape-Events. Ich finde in Newsgroups häufig Fragen, wie gibt's denn irgendwie so ein Double-Click-Event fürs Shape? Ja, nur den müssen Sie nicht programmieren. Das ist nämlich eine ganz einfache Zelle im Shape-Sheet, die da heißt Event DBL-Click. Alles, was da drin steht, wird in dem Augenblick ausgewertet und gemacht, wenn der Anwender auf das Shape doppelklickt. Und auch da können natürlich wieder Formeln und Funktionen drinstehen. Da kann aber auch ein Aufruf auf eine Methode, eine Funktion in einem Add-in stehen. Das heißt, darüber habe ich den Übergang zwischen, was tut der Anwender und wo ist irgendein Code, der damit mehr tut. Daten aus einer Datenbank holen oder Daten in die Datenbank schreiben. Ganz wichtig, Grundlagen des Shape Sheets müssen vorhanden sein, wenn ich in Visio wirklich erfolgreich programmieren möchte. Denn oftmals liegt die Code-Logik, liegt die Logik nicht im Code, sondern nur im Shapesheet. Die eiserne Regel ist immer Shapes first, then Code. Das heißt, erst die Shape-Logik bauen, erst alles einbetten, was ich im Shape an Intelligenz, an Verhalten einbauen kann und dann erst anfangen, Code zu schreiben, der das mit Datenquellen verbindet oder mit Monitoring-Lösungen. Das heißt, erstens, das Shape-Sheet ist das Shape. Das Shape besteht aus dem Shape-Sheet. Das sind nicht zwei Sachen, sondern das ist ein und das Gleiche. Wir blicken nur durch zwei unterschiedliche Brillen drauf. Das Shape-Sheet ist auch die Grundlage von allem und viele Lösungen in Visio nutzen nur Shapesheet-Intelligenz. Der Begriff Visio-Lösung ist auch immer wieder sehr missverständlich. In der einfachsten Form ist eine Visio-Lösung nur eine Vorlage und eine Schablone, das ist eine Containerdatei für Shapes, die weitergegeben werden. Manchmal mit Code, manchmal ohne. Und wie gesagt, wer Excel kann, kann auch die Shapesheet-Logik und Anprogrammierung genauso gut verstehen. Warum ist der Menüpunkt mit dem Entwicklertools so versteckt? Es gibt in Visio keine Möglichkeit, Bösartigkeit zu verhindern. Das heißt, wenn der Anwender weiß, wo das Shapesheet ist und wie er es öffnet, wird er alles wieder zurückgängig machen können. Deswegen macht man es ihm nicht ganz so einfach, dieses Fenster zu finden und die Optionen zu nutzen. Aber ich kann im Shapesheet meinen Shape so abschützen, dass der Anwender durch Bedienung in der Oberfläche nichts falsch machen kann. Das ist der erste Teil der Visio-Anprogrammierung. Der zweite Teil ist dann das, wo die meisten sagen, ah, jetzt kommen wir zur echten Programmierung, jetzt kommen wir zum Code. Jetzt gibt's dann, und das ist dann wirklich Geschmacksfrage, VBA, VB6, C-Sharp, Visual Basic.net, was auch immer man möchte. Kurz und gut, das Visio-Objektmodell ist eigentlich über jede automationsfähige Sprache verfügbar. Das kann VBA, VB6, C++ sein, natürlich auch jede beliebige .NET-Sprache, die Primary Interop Assemblies sind beliebig verfügbar. Eine Empfehlung, das ist kein Muss. Wenn Lösungen erstellt werden, empfehle ich üblicherweise ab Visio 2010 zu arbeiten. Und zwar hat das nur mit dem Deployment von Add-ins zu tun. Wenn es eine Lösung ist, die das Drawing Control einbettet oder eine Lösung, die Visio Standalone verwendet, ist es nicht weiter schlimm. Aber mit Visio 2007 wurde der Deployment-Prozess komplett an Visual Studio, an die Visual Studio Tools for Office angepasst. Davor müsste man immer ein separates Setup für Visio 2003 bauen. Der Code wird allerdings ab 2000 analog gleich funktionieren. Und damit eine kleine Geschichte zum Thema Visio-Editionen und Versionen. Es gibt in Visio immer eine Version, 2003, 2007, 2010, aber verschiedene Editionen. Bis 2007 war der einzige Unterschied ein paar Shapes und ein paar Assistenten oder Add-ons mehr. Seit 2010 ist tatsächlich auch das Objektmodell unterschiedlich. Das heißt, bestimmte Funktionen sind nicht verfügbar, wenn ich sie auch gegen ein Visio 2010 Professional Edition auszuführen versuche. Dann sagt er mir wirklich Unsupported Plattform. Das galt nicht bis 2007, da konnte ich jeden Code, jeden Befehl gegen jede Edition auch starten. Das oberste Element ist immer die Visio Application. Und danach ist das Objektmodell entsetzlich logisch, hierarchisch aufgebaut. Documents, Document, Pages, Page, Shapes, Shapes, Shape. Also wirklich immer die Collection mit S, das einzelne Element ohne S. Generell auch Cells und Cell. Aber hier bricht das Ganze, denn über Cells spreche ich dann die konkrete Zelle im Shapesheet an, die ich steuern möchte, zum Beispiel Width. Ja? Also ich sage nicht Cell Punkt, sondern ich sage Shape.Cells Width gleich. Ja, und dann muss ich ihm natürlich sagen, wie breit die Shelle, das Shape sein soll. Deswegen hier auch dieses Zellname aus Shapesheet. Grundsätzlich habe ich ja in der Visio-Umgebung die Möglichkeit, den Wert als Formel oder als berechneten Wert mir anzeigen zu lassen. Deswegen habe ich im Objektmodell die Möglichkeit, Cells und dann kommt der Name Punkt Formula auszuwählen. Dann kriege ich wirklich den String, so wie er im Shapesheet steht. Also hier würde dann im Geometry-Abschnitt wirklich der String with mal 0 zurückkommen. Das ist dann hilfreich, wenn ich Werte setzen möchte, wenn ich Funktionen wieder einbetten möchte. Allerdings, wenn ich den Wert, den tatsächlichen Wert sehen möchte, hilft mir das wenig. Wenn ich die daraus errechneten 1016 Millimeter sehen möchte, brauche ich cells.result. Und hier zum ersten Mal wichtig, ich muss ihm auch sagen, in welcher Einheit möchte ich das zurückbekommen. Das heißt, danach kommt ein vis-Einheit und das Einheit ist vis-Millimeters, vis-Centimeters, vis-Inches, vis-Number, was auch immer ich zurückbekommen möchte. Denn darüber sage ich Visio, diese Zahl interpretierst du bitte als Meter, als Kilometer, als Millimeter oder was auch immer. Bedenken Sie bitte, A, bei Result müssen Sie eine Einheit übergeben, übergeben Sie die richtige. Weil wenn Sie da eine falsche Konstante angeben, landet, wie gesagt, 40 Inch plötzlich im Shape. Sie können alternativ, und das ist gerade bei .NET-Programmierung unheimlich praktisch, auch immer Result STR nehmen. Dann kriegen Sie den Wert ausgelesen und ausgewertet, berechnet als String zurück. Auch da muss ich ihm aber sagen, als was soll er mir das ausrechnen, als Millimeter, als Zentimeter etc. Welche Ansatzmöglichkeiten für Programmierung habe ich? Nun zum einen externe Add-ons, irgendeine Windows-Form-Applikation, die Visio von außen steuert. Das zweite ist, ich kann in meiner Windows-Form-Applikation Visio komplett tatsächlich einbetten. Und dann sieht der Anwender gar nicht mehr ein volles Visio, sondern nur den grafischen Teil von Visio über das sogenannte Drawing Control. Oder ich erweitere Visio, und das ist so ganz klassisches Office-artiges Programmieren, über ein Add-in. Die Vorlagen dafür sind in Visual Studio mit drin. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, 2003 zu 2007, wenn Sie Add-ins bauen, müssen Sie separate Setups bauen. Nach 2007 ist es dann aber konstant mit allen Office-Add-ins. Ja, und das Ganze gucken wir uns jetzt auch mal ein bisschen im Code an. Und als Code nehme ich als erstes Beispiel mal tatsächlich das gute alte VBA. Und möchte jetzt einfach dem Shape in simpelster Form mal seinen Text ändern. Und dazu gehe ich einfach nur hin und sage, entweder this document, this page, das sind, oder Active Document, Active Page, diese Objekte sind direkt verfügbar, aber wir wollen es mal so richtig machen und sagen Application.Documents, das erste, Punkt Pages, die erste, Punkt Shapes und hier wieder das erste, ist ja nur eins da, Punkt Text. Und wie gesagt, es gibt keine Width, es gibt keine Height, aber Text ist da und den kann ich setzen. Und jetzt sage ich hier gleich Tech Days 2011. Oh, das sind ein bisschen weit in der Zukunft, aber der Text ist gesetzt. So. Diese Kettenreferenz werde ich natürlich im Alltag kaum machen, sondern ich werde mir Zwischenobjekte bilden, sodass ich auf die Pages, auf die Documents, auf das Document etc. zugreifen kann. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das Visio-Objektmodell selber, und es gibt im SDK, dazu komme ich auch noch, eine sehr, sehr schöne Übersicht, ist es wirklich extrem logisch aufgebaut. Also da gibt es keine irgendwie unlogischen Brüche. Ist immer Collection of S, einzelnes Objekt mit ohne S. Man mag es mögen oder nicht, aber Prototyping in VBA ist immer noch absolut okay, ist immer noch, naja, State of the Art würde ich nicht sagen, aber der schnellste Weg, um sich mit bestimmten Elementen vertraut zu machen. Es gibt auch im Visio-Objektmodell so ein paar nicht ganz so einfach herauszufindende Geschichten. Die einfachste Möglichkeit dafür, Code zu erhalten, ist tatsächlich den Makro-Recorder einzuschalten und dort entsprechend dann sich Code bauen zu lassen. Wenn ich dann aber ein Add-in baue, und in dem Falle werde ich es auf Visual Studio Basis zeigen, dann habe ich natürlich die Visio-Objekte über die Primary Interop Assemblies auch verfügbar, zum Beispiel die Application, direkt als Referenz auf die Applikation, auf die ich mich beziehe. Und hier ist ein Fehler in der SDK-Dokumentation. Es ist nämlich nicht dass die This-Add-In-Klasse, sondern die This selber, über die ich das Applikationsobjekt erhalte. Wichtig, meine Add-ins sind In-Memory-Erweiterungen von Visio. Das heißt, sie werden jedes Mal geladen, wenn mein Visio geladen wird. Wenn dann mein Add-in schon beim Start anfängt, irgendwelche großen Speichermengen oder Datenmengen zu laden, dann wird mir das ziemlich schnell meinen Speicher auf dem System in den Keller treiben. Ich sollte also immer ein gewisses Regelwerk aufbauen, um festzustellen, ist denn das eine Datei, für die mein Add-in oder die für mein Add-in überhaupt interessant ist? Und da gibt es eigentlich einen sehr, sehr einfachen Weg, nämlich das Shapesheet. Das Shapesheet selber existiert nicht nur auf Shape, nicht nur auf Seite, sondern auch auf Dateiebene. Das heißt, ich kann in einem Dokument hinterlegen, dass es in seinem Document Sheet bestimmte Kennzeichnungsfelder hat. Und dann beim Öffnen einer Datei prüfen, ist dieses Feld da? Ist es da? Soll der Add-in-Code starten? Wenn nicht, kann er sich wieder schlafen legen und nichts tun. Sehen wir uns mal an, wie das Ganze dann in der fertigen Umgebung aussieht. Übrigens, diese Referenzumgebung, die ich hier verwende, werde ich nachher auch kurz zeigen, wo man sich die downloaden kann. Das ist nämlich relativ simpel. So, ich nehme Visual Studio 2010. Na. Ja, jetzt sollte er eigentlich starten. Gut. Oder nicht gut? Doch. So, da ist es. So, jetzt erzeuge ich ein neues Projekt. Also live. Keine Aufnahme, keine Demo, keine aufgenommene Demo. Es ist wirklich live, Zeitverzug. Wie dem auch sei, während er hier arbeitet, starte ich auf jeden Fall schon mal in mein anderes Visual Studio. Ah, da ist es. So, und was ich hier brauche, ist in der Regel das auch, Zeit. Was ich hier brauche, also ich kann schon mal ein bisschen was an Text vorfinden. Was ich hier brauche, ist die normale Vorlage für Office Add-ins. Die ist jetzt auch für Visio Add-ins entsprechend verfügbar. Und damit kann ich mich dann direkt an ein laufendes, an das gerade mit gestartete Visio anbinden. Gibt es hier irgendetwas, was ich beachten muss? Nun, man mag es mögen oder nicht. Das Deployment hier ist das ganz normale Office-Deployment, das heißt Click-Once-Deployment. Das heißt, jeder Anwender muss sich sein Add-in quasi selber installieren. Hat den großen Vorteil, dass es der Anwender auch ohne administrative Berechtigungen tun kann. Nachteil ist natürlich, jeder Anwender der Maschine muss es tun. Es gibt allerdings Lösungen im Internet, die beschreiben, wie man ein Setup bauen kann, das wieder für All-Users installiert werden kann. Ich muss ein bisschen was in der Registry an Schlüsseln setzen, ist aber auch kein allzu kompliziertes Vorgehen. So, und jetzt kommt dann hoffentlich mal mein Video. Okay. Während der hier noch am Laden und Starten ist, möchte ich aber schon mal was Zweites zeigen. Und zwar habe ich hier eine kleine Windows-Form-Anwendung, in der ich jetzt nämlich mal ein Video einbetten möchte. Und dieses Einbetten, was muss ich dafür tun? Nun, eigentlich muss ich auf der Maschine nur ein Visio installiert haben. Funktioniert ab Visio 2003 mit jeder Edition. Dieses Visio Drawing Control wird mit installiert. Und da gibt es immer wieder so Gerüchte, die sagen, ja, da gibt es ein Control, das kann man dann downloaden und so weiter. Blanker Unsinn. Es muss eine Minimalinstallation von Visio auf der Maschine vorhanden sein. Kann eine Standard Edition sein, aber die muss da sein. Dann kann ich das Visio Drawing Control direkt einbetten. Ja, der ist noch am Machen. Deswegen switche ich jetzt mal auf die andere Maschine und zeige das schnell. Und zwar einfach nur als Komponente, wunderbar, im Visual Studio mit Add Item hinzufügen. Und dann habe ich den grafischen Teil von Visio ohne Menüs, ohne Statuszeile, ohne irgendwas verfügbar. So, das dauert beim ersten Initialisieren immer ein bisschen, aber danach habe ich, wie gesagt, das, was ich von Visio als grafischem Element brauche, da. Ich mache das hier mal ein bisschen größer und kann es auch komplett ansteuern. Ja? Er baut mir in Visual Studio dafür automatisch einen Control Wrapper Und hierin habe ich ein laufendes Visio. Das sehe ich auch nachher im Prozess, in der Prozessliste sehe ich ein Visio laufen. Wichtig, wo ist der Unterschied zwischen diesem Visio und einem Standalone-Visio? Nun, hier kann ich eine Datei laden und anzeigen. In einem echten Visio habe ich per Multiple Document Interface die Möglichkeit, 5 Dateien zu laden. Hier sehe ich immer nur die eine Datei, die hier hineingeladen worden ist. Vorteil hier, ich kann natürlich hiermit einen Bereich meiner Anwendung bauen, wo ich grafische Darstellungen, grafische Modellierungen oder Abbildungen mache. Und drumherum baue ich das User Interface so, wie ich mir das eben in einer Windows-Form-Anwendung vorstellen kann. Und jetzt kommt der Punkt, wo leider immer wieder Falsches im Internet steht. Damit diese weitergegebene Lösung läuft, muss auf der Zielmaschine auch ein Visio installiert sein. Es gibt keinen ActiveX-Control, das man sich quasi mitpaketieren und weitergeben kann, denn es muss lizenziert werden. Dafür aber steht mir alles zur Verfügung, codingtechnisch, was ich mit einem Full-Size-Visio machen kann. Das heißt, ich kann die eingebauten Add-ins verwenden. Ja, die sind weiterhin aktiv. Ich kann die eingebauten Vorlagen und Schablonen und Shapes verwenden. Darf ich auch lizenzrechtlich alles? Denn ich habe ja eine Visio-Installation auf der Maschine. Ist irgendwas nicht verfügbar? Nun, die meisten Add-ins, die ein komplexes User-Interface bereitstellen, die werden hier in dieser Umgebung nicht laufen. Aber Shapesheet funktioniert, Code funktioniert. Eigentlich ist es ein komplettes Visio in meiner Umgebung. So, das hier kann ich jetzt beliebig ansteuern. Das Einzige, was ich hier Also was man machen kann, was ich aber nicht empfehle, ist, ich kann ein User Interface Merge machen. Das heißt, ich kann mit meinen Menüs die Visio Standardmenüs verschmelzen lassen. Das bringt in der Regel meistens unglaublich viele Ribbon-Einträge oder Menüs. Visio hat ja seit der Version 2010 auch das Ribbon und ist etwas, was ich nicht empfehle, denn meistens will ich ja hier eine komplett eigene Logik, eine komplett eigene auch Lösung aufbauen. So, mittlerweile ist die Hauptmaschine auch wieder bereit. So, da ist sie. Und jetzt habe ich hier meine entsprechende Umgebung. Und über, wie gesagt, zum Beispiel this.application kriege ich dann die jeweils laufende Visio-Application. Der Rest ist dann, wie bei jeder anderen Office-Anwendung, F5 drücken, Visio startet und bindet sich dann, meine Add-in bindet sich dann an. Nochmal bitte im Hinterkopf behalten, das startet mit jedem Visio automatisch. Das heißt, wenn ich hier viel Code drin habe oder anfange, große Datasets zu laden, schlechte Idee, weil das wird dann automatisch immer, wenn jedes Mal, wenn Visio startet, mit in den Speicher geladen. Bis Visio 2007 wäre das Thema Anbinden von externen Datenquellen noch etwas gewesen, wo ich sage, da muss man relativ viel coden. Ab Visio 2010 und ab der Professional Edition ist die Data Connectivity Bibliothek mit dabei. Für den Endanwender zeigt sich diese im folgenden Menüpunkt. Daten, Daten mit Shapes verknüpfen. Das ist auch per Code ansteuerbar und erlaubt mir, in die Datei komplett hineinzulegen, mit welcher Datenquelle möchte sich diese Datei verbinden. Und Sie sehen, da ist alles da, was man irgendwie strukturierte Datenquelle nennen kann. Excel, Access, SharePoint Foundation, SQL Server oder irgendetwas anderes, was ich per OLEDB oder ODBC erreichen kann. Und ja, ich kann auch in einer Datei multiple Datenquellen angeben. Also in einer Datei einen Link, SharePoint hier, SQL Server da, Oracle hier. Ohne Probleme machbar. Und das per Code ansteuern und das per Code auch zusammenbauen lassen. Und damit, wie gesagt, das hatten wir auch schon gesehen, habe ich natürlich die Möglichkeit, mich auf beliebigen Datenquellen innerhalb meiner Visio-Datei zu bewegen und diese Daten mit meinen Shapes logisch zu verknüpfen. Früher hätte ich es per Code manuell machen müssen. Jetzt muss ich dem Assistenten nur noch sagen, das sind die Shapes, hier sind die Primary Keys, bitte befüll die Shapes mit den entsprechenden Daten aus der Datenquelle. Und ja, das kann ich sogar automatisieren, dann macht Visio das von alleine alle Minute, alle 10 Minuten, alle Stunde und aktualisiert die Daten, solange die Datenquelle verfügbar ist. Wichtig, die Datenkonfiguration wird in der Visio-Datei gespeichert. Das wird gleich nochmal wichtig werden. Wie gesagt, für alle Versionen und Editionen von Visio bis 2007 war das Objektmodell identisch. Ab 2010 wird das Objektmodell bestimmte Aufrufe, die in der Edition nicht drin sind, blocken. Zum Beispiel gibt es in der Premium Edition eine sogenannte Diagrammvalidierung. Da kann ich Regeln definieren. Was ist bei mir ein gültiges Diagramm? Nur die Shapes, nur mit solchen Verbindungen, nur mit solchen Daten. Die müssen so und so befüllt werden. Und dann sagt mir Visio in der grafischen Oberfläche schon, sorry, das Diagramm verstößt gegen die und die Regeln. Geht nur in der Premium Edition. Die Data Connectivity, auch erst ab Professional möglich, ist meistens unkritisch, weil Professional gerade in Unternehmensumgebungen die Standardinstallation ist. Und auch etwas, was man bei Visio einfach immer im Hinterkopf behalten muss. Es gibt bis auf Visio.application eigentlich kein Objekt, das ich mit New erzeuge. Jedes davon abgeleitete oder andere Objekt erhalte ich dadurch, dass ich von zum Beispiel Application-Objekt die eine Property oder ein Feld auslese. Also Application.documents, Document.pages. Niemals mit New, immer nur mit entsprechenden Verweisen. Wird auch nicht unterstützt, das wird er mir schon im Compiler sagen. Automation ist die andere halbe Miete der Visio-Programmierung. Alles, was ich nicht über das Shapesheet erreiche, kann ich über Code erreichen und natürlich auch die Zellen des Shapesheets manipulieren, verändern, mit Werten befüllen. Und damit habe ich natürlich multiple Einbindungsmöglichkeiten. Jetzt haben wir die Datenverbindung gebaut, jetzt haben wir die grafische Darstellung gebaut und jetzt kommt die große Frage, wie stellen wir es den anderen zur Verfügung? Bis Visio 2007 hätte meine Antwort hier lauten müssen, naja, entweder Sie schicken den Anwendern die Visio-Datei. Wenn die einen Visio-Viewer haben, können Sie sich's ansehen. Das will man aber manchmal nicht, weil die Master-User sollen editieren, die anderen sollen nur gucken dürfen. Die Alternative wäre da Bitmap oder JPEG. Schön, aber dann gehen die ganzen Daten verloren. Der einzige Export, der wirklich auch die Shape-Daten mit exportiert hat, war HTML. Aber der hatte wieder den Nachteil, jedes Mal, wenn ich was ändere, muss ich wieder exportieren und wieder exportieren. Und deswegen hat Microsoft mit der SharePoint-Produktgruppe die Visio Services ins Leben gerufen. Als Service-Application innerhalb von SharePoint stellen sie einen Publikationsmechanismus, also einen Bereitstellungsmechanismus bereit. Allerdings, die Datenverbindungen, die ich in der Datei definiert habe, bleiben live und werden weiterhin aktualisiert. Das heißt, wenn ich die Visio-Datei in die SharePoint-Services Visio Services einbette. Wissen die Visio SharePoint Services, SharePoint Visio Services, wie man diese Datenquelle andockt und ausliest? Ich kann hier eigentlich absolut ändern, wenn da sichere Dateien oder Lösungen bauen, denn die kommen gar nicht an die Datei, wenn ich ihnen die Möglichkeit nicht gebe. Aber berechtigte Anwender können die Diagramme ändern. Aber die Visio Services erlauben, von dem Datenupdate abgesehen, keinerlei Manipulation der Dateien. Ich kann weder Shapes löschen noch hinzufügen. Datenupdates finden allerdings statt. Will ich die Datei ändern, also wirklich ändern, muss ich sie auf einem Visio-Client öffnen. Die Visio-Services sind in einer SharePoint-Installation, also der Enterprise Edition, verfügbar und sind oder stehen mir zur Verfügung über das Visio Web Access Webpart. Das ist ähnlich wie die Excel Services. Die Excel Services haben das Excel Web Access Webpart. Die Visio Services haben das Visio Web Access Webpart. So. Und ich starte mal hier eine kleine Demo-Umgebung, nur um was zu zeigen. Und das Visio Web Access Webpart ist so ein bisschen read-only. Warum so ein bisschen read-only? Gut, gehen wir erstmal weiter, bis die Demo-Umgebung soweit fertig ist. Denn als Komponente von SharePoint ist es eine Publikation, aber wie gesagt, Datenaktualisierung funktioniert. Ich muss dazu die Dateien allerdings in einem neuen Format, das Visio 2010 ab Professional schreiben kann, nämlich dem VDW, Visio for Web Format, speichern. Das ist ein vollständiges Visio-Format. Und dieses Format gibt dem SharePoint Visio Services die Information, wo sind die Datenquellen, wie sind die Datenquellen konfiguriert, wie ist die Datenvisualisierung auch realisiert worden. Und das Visio Services Webpart unterstützt natürlich Webpart Connections. Das heißt, ich kann aus einem anderen Webpart Informationen geben, welche Datei ist zu laden, welche Informationen aus der Visio-Datei sind auszulesen. Auch hier wieder die gleiche Menge an Datenquellen, die unterstützt werden. Einzige Ausnahme, wenn ich eine Excel-Datei-Anbindung mache, das wird in Visio Services nicht unterstützt, weil wenn die Datei bei mir auf dem Desktop liegt, tut sich der Server natürlich schwer, damit darauf zuzugreifen. Kleiner Trick, Datei in Excel-Services einbinden, dann kann ich sie wieder auslesen. Analysis-Services werden im Visio-Client unterstützt, bei den Visio-Services-Verbindungen nicht. Und ja, auch die Visio Services haben ein eigenes API. Ich kann es anprogrammieren mit JavaScript und kann damit auch bestimmte Sachen in der Publikation hervorheben oder auch bestimmte Daten hervorheben. Beispiel. Ich habe ein List-Webpart, das einfach nur eine Liste von Visio-Dateien enthält. Wenn ich eine Webpart-Connection definiere, kann der Anwender hier auf eine Datei klicken und das Visio-Webpart, das Visio-Web-Access-Webpart lädt die entsprechende Datei. Wichtig, in der SharePoint-Oberfläche kann ich immer nur einen Wert konfigurieren, also entweder die Datei oder den Blattnamen. Mit dem SharePoint-Designer kann ich beides gleichzeitig anbinden. Ich kann allerdings auch sagen, das Provider, die Provider-Liste schickt mir eine Liste von Namen oder Shape-Daten und das Visio-Webpart hebt mir diese Daten hervor. Oder ich sage, hier hast du ein Visio-Diagramm, hier ist ein Suchwert, jetzt heb mir alle Shapes hervor oder färbe sie ein, die genau diesen Wert enthalten. Das ist noch kein Programmierszenario, das ist ein Konfigurationsszenario. Wo brauche ich dann zum Beispiel das Thema, ja, hebe mir eine bestimmte Datei, ein bestimmtes Objekt hervor. Auch hier wieder get shape view from. Das sind einfache shape connections, die ich anprogrammieren kann und damit sagen kann, okay, jetzt zentriere mir genau auf dem Shape. Und das ist eigentlich eine der mächtigsten Optionen. Wir haben ja Shape-Daten in unseren Shapes. Ich kann sagen, dass diese Shape-Daten aus diesem Shape in Visio Services in ein anderes Webpart geschickt werden. Hier im einfachsten Falle zum Beispiel so ein Infopath-Form, wo die Daten dann visualisiert werden. Das Ganze kann sogar so weit gehen, dass diese Daten andere Webparts zum Filtern bringen oder für andere Webparts als Filterkriterien verwendet werden. Einziger kleiner Nachteil, ich kann viele Connections haben, aber eine Connection nur per Connection Definition. Das heißt, ich kann nicht sagen, das Visio Webpart verbindet in einer Connection drei andere Webparts, ist aber eine SharePoint-Einschränkung. Ist allerdings keine so starke, denn ich kann über das JavaScript API beliebige Daten anlesen, auslesen oder anprogrammieren. Es gibt in der Contoso-Beispielumgebung einige sehr, sehr schöne, zum Beispiel Monitoring-Umgebungen, Daten aus System Center holen, in Visio live zeigen, wenn ein Server stehen bleibt oder zum Beispiel zeigen wir auch mit einem Klick, welche Server von welchem Administrator verwaltet werden. Das sind genauso Sachen, die ich über die Szenarien, über die API-Szenarien erreiche. Wir sehen hier, ich klicke auf ein Shape, kriege die Daten und kann darüber auch verbundene Dokumente laden, in dem Falle im Server. Alles View-only, aber doch mit einer gewissen Interaktion und hier sehe ich zum Beispiel die Möglichkeit, die Datei zu öffnen. Das kann ich natürlich ausblenden oder per Berechtigung steuern. Welche User sehen diesen Befehl, welche User sehen ihn nicht? Welche User dürfen manuell refreshen und welche User sind einfach davon abhängig, dass das Standardzeitintervall die Dateien aktualisiert? Ja? Immer hier auch mit ein bisschen Beispielcode. Das API ist zugegebenermaßen noch recht eingeschränkt, aber für das, was ich in Publikationsszenarien brauche, völlig ausreichend. Mit Blättern von Dateien, Shapes erhalten, Daten auslesen, Hyperlinks verfolgen. Und hier mal ein Beispielcode für eine Anwendung. Und das einzig Eklige an der ganzen Programmierung ist genau diese eine Zeile. Hier. Denn diesen Namen muss ich leider im Source Code der Datei mir auslesen. Ich kann es nicht irgendwie automatisch machen. Ja. Ansonsten ist der Rest wirklich einbetten und dann zum Beispiel, wie wir hier sehen, per JavaScript Daten auslesen. Overlays nutzen, etc., etc. Ich habe hier mal die Standard-Properties und die Standard-Methoden mit verfügbar aufgeblättert. Das ist alles im Visio-SDK, aber dann nochmal sehr viel ausführlicher auch mit Sample-Codes hinterlegt. So, und da war's. Ja, so ein komplexeres Szenario könnte dann wie folgt aussehen. Nämlich, dass ich eine Seite habe, und das dauert jetzt ein bisschen, bis das aufruft, wo ein TreeView-Webpart das Visio-Webpart steuert, das Visio-Webpart schickt seine Daten an ein List-Webpart und selbiges filtert dann unten zum Beispiel Zusatzdokumente, Zusatzdateien. Das ist jetzt ein Szenario, mit dem zum Beispiel durch eine technische Dokumentation durchnavigiert wird. Die technische Dokumentation ist komplett in Visio-Dateien hinterlegt und kann über das TreeView anprogrammiert werden. Wir geben ihm jetzt noch ein bisschen, ich möchte nur den Roundup noch machen. Beliebige Dashboards, automatischer Refresh, Webpart Connections, JavaScript API, Alles, was ich zum Publizieren brauche, ist in meinem Visio Control verfügbar. Das Visio Web Access Webart kann Daten bekommen, kann Daten weitergeben und damit eine Interaktivität möglich machen. Wichtig, Visio 2003 bis 2010 haben das gleiche Binärdateiformat, das VSD. Für das, was ich eben gezeigt habe, brauche ich das VDW-Format. Shapesheet funktioniert zwischen allen Versionen gleich. Und es wird nichts kaputt gemacht. Wenn ich eine 2010er-Datei in 2003 öffne, dann gehen bestimmte Sachen einfach nicht. Öffne ich sie wieder in 2010, gehen sie aber wieder. Ja, soweit zu meinem Kurzdurchlauf durch Visio. Nur, dass ich es mal gezeigt habe. Ich habe hier dann noch die Referenz zum SDK, zu den Visio Services Dokumentationen und zu meiner Demo-Umgebung, die ich hier verwendet habe. Mit ein bisschen mehr Hauptspeicher ist sie dann auch ein bisschen flotter. Zusammengeschrieben. Möchte damit die Frage- und Antwortrunde einleiten. Ja, kann ich. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Element klicke, dann wird die Datei unten geladen. Und wo haben wir denn eine etwas komplexere Darstellung? Nein, die war es auch nicht. So, und dann habe ich hier die Daten komplett als Daten verfügbar. In dem Fall ist das Einfachste, was ich hier verwende, ein JavaScript-Fenster, das mir die Daten ausliest. Allerdings sind diese Daten als Shape-Daten, und das ist hier noch einblendbar, auch als Detaildaten dann zur Verfügung gestellt worden und werden dann hier in dem Fall als Description-Element oder als technisches Datenelement weitergegeben. So, das ist eine Original-Visio-Datei. Allerdings ist hier in der Umgebung das ganze Refresh und der ganze Bearbeiten-Link deaktiviert worden. Das wird dann über Benutzerberechtigungen gesteuert. Was ja auch einfach nur unsichtbar, aber nicht deaktiviert ist, ist der Shape-Daten-Refresh. Das erfolgt vollautomatisch über die Datenquelle dann. Sonst noch Fragen? Ich hoffe. Ja, ich habe hier schon hektische Zeichen, dass ich die Zeit ein bisschen überschritten habe. Insofern, falls Sie noch Fragen haben sollten, ich stehe hier natürlich gerne noch Rede und Antwort, auch zu Code-Fragen oder Ähnlichem. Ansonsten recht herzlichen Dank für die zahlreiche Teilnahme. Ich hoffe, dass es so ein bisschen einen Wow-Effekt gegeben hat zum Thema Visio. Ist sehr viel mehr als ein Cliparts- und Mal-Tool. Viel Spaß heute Abend noch, viel Spaß auf den Tech-Dates. Herzlichen Dank.